herzlich willkommen heute zu einer Sonderfolge von Temperatur und Taktik, die nicht nur besonders ist, weil es ein besonderes Thema aktuell ist, sondern weil ich auch das erste Mal eine Solo-Folge aufnehme, einfach weil es schnell gehen soll und ich zu diesem Thema wirklich viel zu sagen habe. Wir sprechen heute darüber, dass dieser Sommer im Bereich Klimaanpassung und Klimaresilienz alles verändert hat oder alles verändern wird in Deutschland. Das Bewusstsein ist gestiegen innerhalb der Bevölkerung, sei es jetzt die Hitzewelle, Dürre, Waldbrände. Also wir haben gemerkt, es geht einfach nicht mehr, nicht sich anzupassen und nicht über Anpassung zu sprechen. Und das hat sogar, also ehrlich gesagt für mich ein bisschen überraschenderweise, der Bundeskanzler jetzt wahrgenommen. Und diese Woche wird es richtig spannend, denn die Bundesregierung trifft sich zur Kabinettsklausur. Ich habe mich viel beschwert, dass es da nichts gibt. Politisch, dass sich da irgendwie nicht substanziell geäußert wird, aber jetzt wurde sich substanziell geäußert und möglicherweise ja, gibt es da auch Beschlüsse. Auf jeden Fall sprechen die SPD und die CDU auf Bundesebene bei ihrer Kabinettsklausur nicht nur über Wirtschaft, wie ursprünglich geplant, sondern auch über Klimaanpassung. Und deshalb hier diese Folge. Worum geht es hier eigentlich? Die SPD hat ein paar Vorschläge veröffentlicht. Welche sind das? Wo kommt das her? Haben die sich das plötzlich ausgedacht? Um all das geht es hier. Und ist diese Regierung jetzt am Ende vielleicht eine Klimaanpassungsregierung? Das werden wir sehen. Wir starten also in das Ende der parlamentarischen Sommerpause und in eine Woche, in der endlich nicht mehr das Problem bewundert wird, sondern wir über Antworten zur Klimakrise sprechen und zwar über Anpassungsantworten. Und ich möchte hier an dieser Stelle mal Friedrich Merz zitieren, der einen, wie ich finde, bemerkenswerten Wandel hingelegt hat über die letzten Monate. Friedrich Merz selbst hat sich während der Hitzewelle im Juni gar nicht geäußert, aber hat über seinen Pressesprecher, den Regierungssprecher Stefan Cornelius, am 30. Juni verlauten lassen: Ich glaube, wenn wir alles zur Chefsache machen, ist am Ende nichts mehr Chefsache. Das Wetter kann er auch nicht ändern und er wolle keine Erwartungen wecken, die dann nicht erfüllt werden. Und ich fand es damals ehrlich gesagt echt mäßig. Und wenn wir uns das jetzt anschauen, vorgestern hat er nur im Hürtgenwald, ja, der leider immer noch brennt, nach der Sommerpause sich das erste Mal gezeigt und gesagt: Wir müssen damit rechnen, dass wir häufiger solche Ereignisse haben. Das ist Klimawandel. Und ich will allen Leugnern des Klimawandels sagen, schauen Sie sich das genau an, was hier passiert ist. Wir werden alles tun, um den Klimawandel zurückzudrängen. Aber wir müssen auch mit dem Klimawandel leben. Das ist ein bemerkenswerter Wechsel. Er hat jetzt immer noch nicht gesagt, Hitzeschutz ist Chefsache, aber er hat sich noch nie so eindeutig geäußert. Es ist tatsächlich das erste Mal, dass ich ihn ernsthaft eindeutig über den Klimawandel sprechen höre und es gibt ein bisschen Hoffnung, dass es nicht einfach nur ein Allgemeinplatz ist, den er da jetzt halt gesagt hat, sondern dass er, wie viele andere Menschen auch in Deutschland, das jetzt möglicherweise verstanden hat. Und nicht nur Friedrich Merz hat echt einen Schwenk gemacht, sondern auch der Bundesumweltminister Carsten Schneider, der im Juni, ich will noch mal dran erinnern, ja, alleine in 2 Wochen 5.000 Hitzetote. Laut RKI sind wir mittlerweile ungefähr bei 14.000 Hitzetoten für diesen Sommer. Und damals Ende Juni, Anfang Juli ist Carsten Schneider im Deutschlandfunk interviewt worden und hat gesagt zum Sondervermögen, das ja die Länder und Kommunen bekommen haben: Ich finde, das ist ausreichend und auch auskömmlich, um das Ganze auch zu finanzieren und diese Aufgabe auch wahrzunehmen. Also Klimaanpassung, der Bund hätte das ausreichend finanziert und der Bund sei nur noch zur Unterstützung tätig. Das hat einen relativ großen Aufschrei gegeben, aus Gründen, ja, weil wir haben ja alle gerade gemerkt, es ist extrem heiß. Schulen, Kitas, Krankenhäuser, soziale Einrichtungen sind nicht klimatisiert. Die Forderungen wurden riesengroß. Warum ist das alles noch nicht gemacht? Wie kann es sein, dass die Leute so alleine gelassen werden? Und das ist auch alles richtig. Aber man muss schon sagen, rein rechtlich hatte Carsten Schneider hier recht. Denn nach geltender Rechtslage ist Klimaanpassung Ländersache. Der Bund darf ausschließlich Modellprojekte fördern und keine Flächenförderung vornehmen. Da komme ich nachher zu einem Beispiel an PASO, ein Förderprogramm für soziale Einrichtungen, wo genau das nämlich jetzt zum Thema wurde. Und ja, die Empörung war zu Recht groß, aber der Skandal ist eigentlich, dass die Länder eben jetzt auch noch Klimaanpassung und all die anderen Sachen, die sie finanzieren sollen, mit dem Sondervermögen finanzieren wollen. Aber als man das aufgesetzt hat, war Klimaanpassung kein Thema. Ja, jetzt im Nachhinein wird es gefordert. Man fragt sich schon, also ich frage mich, hätten wir diesen Sommer im letzten Jahr gehabt, wie viele Mittel hätten möglicherweise einen Klimaanpassungsvorbehalt bekommen? Wir wissen es nicht. Aber auch bei Carsten Schneider sehen wir jetzt, ganze 6 Wochen später, am 12. August, nach der Kabinettssitzung, die es damals gab, also die letzte Kabinettssitzung vor der Sommerpause. Wir stehen also vor Niedrigwasserernteausfällen, diverse Hitzewellen. Da sagt Carsten Schneider nun, eine Änderung des Grundgesetzes hin zu einer Gemeinschaftsaufgabe Klimaanpassung und Naturschutz ist zwingend notwendig. Und er sagt wörtlich, jeder, der bisher behauptet hat, Klimaschutz schadet der Wirtschaft, erlebt heute, dass kein vorhandener Klimaschutz der Wirtschaft schadet. Dazu die Fakten, jeder Hitzetag kostet die deutsche Wirtschaft 500 Millionen Euro und diese extremen Hitzetage sind jetzt auch nochmal erhöht worden von Prognos im Auftrag des Handelsblatt, dass jeder Hitzetag, also jeder extremen Hitzetag, also Hitze über 40 Grad Celsius, sogar bis zu 1 Milliarde Euro pro Tag kostet. Es ist also richtig teuer. Carsten Schneider hat das nun also verstanden, beziehungsweise ehrlich gesagt, er wird es schon viel, viel eher verstanden haben, weil er äußert sich dahingehend schon. Aber hier merkt man schon, Mitte August fängt die SPD jetzt also an, hier den Druck hochzunehmen und fördert nun diverse Dinge, aber vor allem fördern sie, dass Klimaanpassung und Naturschutz als Gemeinschaftsaufgabe ins Grundgesetz aufgenommen werden soll. Was heißt das eigentlich und ist das jetzt eine gute Idee? Das ist für mich die große Frage. Ganz grundlegend, warum ist das ein Thema? Die meisten von euch wissen es wahrscheinlich, aber Deutschland ist ein föderaler Staat, ja, also Bund und Länder und auch Kommunen haben sehr klar definierte Aufgaben. Das ist in Frankreich beispielsweise anders. Da kann die zentrale Bundesregierung sehr, sehr viel von oben entscheiden. Das ist in Deutschland nicht so. Wir haben also die 16 Bundesländer und den Bund. Und es gibt ein sogenanntes Kooperationsverbot. Das heißt, der Bund darf nicht einfach in Länderzuständigkeiten mit reinfinanzieren. Und das hat man zum Beispiel auch gemerkt, als das deutsche Klimaanpassungsgesetz gemacht wurde. Ja, also es stimmt nicht, dass man im Hitzeschutz gar nichts machen kann. Aber wenn es wirklich darum geht, bauliche Klimaanpassungsmaßnahmen zu finanzieren oder Stellen zu schaffen oder Infomaterialien zu machen, dann muss man immer genau gucken, okay, wer ist hier eigentlich zuständig? Und das Problem ist, und das wird sich jetzt durchziehen, Klimaanpassung ist halt eine sehr komplexe Aufgabe. Es gibt halt nicht die Klimaanpassung, aber am Ende geht es da auch halt um Bevölkerungsschutz. Und das ist Ländersache. Aber wenn wir zum Beispiel um Städteplanung gehen, das ist nicht mal nur Ländersache, sondern das kann sogar bis in die kommunalen Aufgaben reingehen. Ne? Also die Städte können einfach selber entscheiden, wo sie versiegeln, wie viele Bäume sie pflanzen. Ja, das kann nicht von oben auf instruiert werden. Und auch Katastrophenschutz und Bevölkerungsschutz ist auch Ländersache. Die Ausstattung der Krankenhäuser ist Ländersache. Bildungseinrichtungen, Schulen, Kitas, Universitäten, alles Ländersache. Da kann der Bund nicht einfach so rein. Auch jedes Land hat seine eigene Bauordnung. Und natürlich kann man da auf Bundesebene Gesetze erlassen und Sachen beeinflussen und Fördermittel geben, aber eben nicht dauerhaft. Es gibt eine Ausnahme dazu und das ist die sogenannte Gemeinschaftsaufgabe nach Artikel 91a im Grundgesetz. Aktuell gibt es 2 Gemeinschaftsaufgaben und da sieht man ehrlich gesagt schon, wie speziell das ist, denn die eine Gemeinschaftsaufgabe ist die regionale Wirtschaftsstruktur, also die Förderung strukturschwacher Regionen. Da fließen dann Bundesgelder in regionale, also strukturschwache Gebiete rein. Das hat eigentlich auch schon Klimabezug, denn beispielsweise erhalten die Braunkohlestrukturwandelgebiete deshalb Bundesfördermittel, was halt dazu führt, dass in der Gegend, aus der ich komme, in der Lausitz, sehr, sehr viele Bundesmittel in den Strukturwandel fließen und halt einfach auch in die ländliche Entwicklung und die Entwicklung des ländlichen Raums. Ja, das finde ich, ist eine gute Sache. Und das zweite Thema ist der Agrarstruktur- und Küstenschutz, also Deiche, Landwirtschaftsförderung und Küstenschutz. Und wir sehen schon, ja, auch das irgendwie klimaassoziiert, aber eben hier an der Stelle nicht nur. Und als dritte Aufgabe wird jetzt also von der SPD vorgeschlagen, dass Klimaanpassung und Naturschutz auch als dritte Gemeinschaftsaufgabe da reinkommen. Die Kopplung mit Naturschutz ist entscheidend. Warum? Weil dann eben Renaturierung, Auenreaktivierung, Wasserrückhalt, also alles, was wir jetzt auch an Dürreproblemen haben, was da helfen würde, mitfinanziert werden könnte und weil es auch einen Fokus auf naturbasierten Lösungen gibt. Warum das wichtig ist, dazu kommen wir nachher noch. Ich bin absolut dafür, dass das passiert. Warum? Der Bund kann dann dauerhaft eine Aufgabe mitfinanzieren, die unendlich ist. Ja, also und die Klimakrise, wir sind auf keinem guten Pfad aktuell. Das heißt, die Klimakrise wird erstmal nicht besser werden. Das heißt, die Hitze wird stärker, die Dürren werden stärker. Und aber nicht nur das, auch Starkregenereignisse werden häufiger vorkommen, stärker werden. Und das ist nichts, wo wir jetzt 30 Jahre Zeit haben, bis wir uns mal ausgekickst haben, bis wir das lösen, sondern da müssen wir schnell ran und zwar richtig. Und dazu kommt, dass es eine viel größere Planungssicherheit gibt, auch für Länder und Kommunen, aber auch für Unternehmen und übrigens auch für den Wirtschaftszweig Klimaanpassungswirtschaft in Deutschland. Denn es gibt einfach viele auch innovative Lösungen, die dort helfen können, wie beispielsweise Kühlwesten, kühlende Farben, irgendwelche, ja, was auch immer, speziellen Risikovorhersagen und so weiter. Und da haben wir einfach eine riesengroße, auch innovative Chance für die deutsche Wirtschaft, die hier genutzt werden sollte. Zusätzlich entstehen durch sowas Koordinationsstrukturen zwischen Bund und Ländern. Und bei der Agrargemeinschaftsaufgabe ist das seit Jahrzehnten bewährt. Und wie gesagt, das ist hier, also Klimaanpassung ist keine Aufgabe, die wieder weggeht. Deshalb lohnt es sich, das jetzt ordentlich aufzusetzen. Genau. Es gibt Argumente dagegen, also beziehungsweise die CDU hat sich bisher eher kritisch geäußert. Es wird wörtlich gesagt, Klimaanpassung findet vor Ort statt und dieser ganze Vorschlag wäre wohlfeil und würde in der Sache nichts bringen. Das sehe ich wirklich anders und ist für mich auch kein echtes Argument. Ein tatsächlich echtes Argument ist, dass Klimaanpassung an sich einfach so ein komplexes, riesiges Thema ist, das eigentlich in alle Lebensbereiche reingeht und dass diese Gemeinschaftsaufgabe bedeuten würde, dass der Bund sich plötzlich quasi überall mit reinhängt. Kann. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Also man kann da jetzt nicht einfach nur Klimaanpassung und Naturschutz reinschreiben, sondern es müsste schon sehr klar definiert werden, was damit gemeint ist. Geht es da um Finanzierung von baulichen Maßnahmen? Geht es um Aufklärung? Geht es um eine spezielle Art der Klimaanpassung? Also reden wir über Städteförderung? Reden wir über den Bevölkerungsschutz? Und wie konkret sieht das aus? Meines Wissens nach gibt es da jetzt auch einfach noch keine fertigen Vorschläge. Und die müssen jetzt wirklich schneller erarbeitet werden, dass man jetzt genau sieht, wie es aussieht. Die SPD hat ja auch ein Papier veröffentlicht und gesagt, es muss Gemeinschaftsaufgabe werden. Und dann müssen noch diverse andere Sachen gemacht werden. Ich will die ganzen Vorschläge jetzt nicht durchgehen. Das sprengt hier heute den Rahmen. Ihr sollt ja keine Stunde zuhören. Das ist sehr komplex. Und wenn man also jetzt da einfach Klimaanpassung und Naturschutz reinschreibt, das muss man ein bisschen genauer machen, um eben zu verhindern, dass der Bund plötzlich überall mitreden kann, wo es vielleicht gar nicht gedacht war. Genau. Aber das spricht aus meiner Perspektive nicht dagegen, das anzuerkennen, diese Gemeinschaftsaufgabe einzuführen. Und ich will euch ein ganz konkretes Beispiel zeigen aus meiner Arbeit der letzten Jahre. Es gibt ein Förderprogramm, das heißt ANPASO. Das steht für Klimaanpassung in sozialen Einrichtungen. Das ist ein Bundesförderprogramm vom BMUKN, also Bundesministerium für Umwelt, Klimaschutz und Naturschutz. Und das gab es jetzt ein paar Jahre. Und die Zielgruppe dieses Förderprogramms sind Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen, Kitas. Also überall, wo sich vulnerable Gruppen aufhalten. Genau die Gruppe, über die im Sommer so viel geredet wurde. So, warum wird da nichts gemacht? Grundlegend sieht man an diesem Förderprogramm, es stimmt halt nicht, dass da nichts gemacht wurde. Die Förderquote war 80-90% und es wurden Vorhaben bis zu 500.000 Euro gefördert. Das war richtig gut, ja, also so, dass es, man, also 100% wäre natürlich immer besser, aber es ist schon eine hohe Förderquote, so dass sich soziale Einrichtungen das auch leisten konnte. Und es gab drei verschiedene Förderschwerpunkte und das erste ist gewesen, die Erstellung von Klimaanpassungskonzepten. Das klingt erstmal, ne, Konzepte, viel Papier, aber man muss einfach sagen, das ist super sinnvoll, weil durch ein Klimaanpassungskonzept weiß man erst, was sinnvolle Maßnahmen sind. Also das heißt, im ersten Schritt mussten alle Einrichtungen, die sich dort beworben haben, ein Klimaanpassungskonzept erstellen. Das war die erste Förderstufe. In der zweiten Stufe konnte man dann aus einem bestehenden Klimaanpassungskonzept bauliche Maßnahmen finanzieren lassen. Das waren auch mal Klimaanlagen, aber der Fokus lag auf naturbasierten Maßnahmen, also grüne Fassaden, Lüftungskonzepte, die mit Pflanzen umgesetzt werden könnten, Entsiegelungsprogramme, grüne Dächer, ja, alle möglichen Sachen. Aber zum Beispiel ist auch eine Einrichtung, die ich kenne, gefördert worden, die sich so besonders gut wärmeisolierte Fenster eingebaut hat. Ja, also ihr seht, ganz unterschiedliche Maßnahmen konnten da baulich finanziert werden, solange es dort vorher das Klimaanpassungskonzept gab. Der dritte Förderschwerpunkt war, finde ich, fast mit am effektivsten, nämlich die Finanzierung von Personalstellen für die Beauftragung für Klimaanpassung in der Sozialwirtschaft. Und sehr viele Wohlfahrtsverbände sowohl auf Landes- als auch auf Bundesebene in Deutschland haben diese Fördermittel beantragt und auch bekommen. Und in den letzten Jahren sind deshalb bei dem Deutschen Roten Kreuz, dem Paritätischen Gesamtverband, der Diakonie, also allen möglichen Sozialverbänden, Stellen im Bereich Klimaanpassung geschaffen worden, die sich ganz genau angeschaut haben, wo sind denn hier eigentlich die Probleme und wie können wir die lösen? Es ist, ich sag mal, die low-hanging fruits sind quasi eingesammelt worden. Nämlich, was können wir alles machen ohne große bauliche Maßnahmen? Weiterbildungen, es sind ganz viele Konzepte entwickelt worden, ganz angepasst eben auf soziale Einrichtungen, weil das gab es alles bis dahin nicht. Und das ist eben über diese Stellen entstanden und sehr, sehr wertvoll und wirklich extrem nützlich. Die sozialen Einrichtungen, auch die Pflegeheime zum Beispiel, wären wesentlich schlechter dran gewesen im Sommer ohne diese Personalstellen. Und die laufen jetzt alle so langsam aus. Es gibt da eigentlich auch ein gutes Netzwerk. Es ist Wissen aufgebaut worden und all das verschwindet jetzt, weil diese Förderung eben nicht verlängert wird. Und ja, man hat also Wissen aufgebaut, Ressourcen aufgebaut und jetzt heißt es, okay, die Wohlfahrtsverbände müssen sich jetzt und die Sozialverbände müssen sich jetzt halt selber kümmern, wo sie bleiben sollen, die Stellen halt weiterfinanzieren. Wer in dem Bereich tätig ist oder vielleicht auch ein bisschen die Nachrichten verfolgt hat in den letzten Monaten, weiß, das Geld dafür ist schlicht und ergreifend nicht da, weil das ein Sektor ist, in dem massiv gekürzt wurde in den letzten Monaten. Und zu sagen, okay, das müsst ihr jetzt halt irgendwie aus eigenen Ressourcen weitermachen, ist schön, wäre auch toll, wenn das ginge. Aber die Wahrheit ist, dass es einfach in den meisten Verbänden dann einfach wegfällt. Und zwar wahrscheinlich an vielen Stellen komplett. So, das letzte Förderfenster dafür war von Oktober bis Dezember 2024, also für das Gesamtprogramm. Damals ging es um den Förderschwerpunkt 2, also Umsetzung baulicher Maßnahmen. Und es gab jetzt 2026 kein neues Förderfenster, obwohl der Bedarf und das Bewusstsein massiv gestiegen sind. Warum ist das so? Weil der Bundesrechnungshof in seinem Bericht 2025 diese Förderung geprüft hat und gesagt hat, das darf jetzt nicht ewig lange weitergeführt werden, dieses Programm mit immer neuen Förderfenstern, denn für dauerhafte Klimaanpassung in sozialen Einrichtungen sind die Länder zuständig. Der Bund darf nur modellhafte Vorhaben mit bundesweiter Strahlkraft fördern. Das war ein gutes modellhaftes Förderprogramm, aber jetzt ist es nicht mehr modellhaft, wenn wir es dauerhaft verlängern und deshalb muss es jetzt gestrichen werden. Und ohne Grundgesetzänderung gibt es quasi keine Rechtsgrundlage für die Stetigung. Was bedeutet das jetzt ganz konkret? Es gibt haufenweise soziale Einrichtungen in Deutschland. Ich kann ehrlich gesagt, die Zahl weiß ich nicht, aber viele. Und die haben also jetzt gefördert vom BMUKN ein Klimaanpassungskonzept erstellt und wissen jetzt ganz genau, was sie tun müssen, was sie baulich machen müssen. Es ist priorisiert, aber sie haben halt dieses Geld nicht, weil das nächste Modul 2, die bauliche Umsetzung, jetzt halt nicht kommt. Ja, und das ist nichts, also es ist absurd. Und das ist was, wo sich nicht nur ich wirklich drüber geärgert habe in den letzten Monaten, sondern die Arbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtsverbände hat sich dazu öffentlich geäußert. Auch gerade der Paritätische Wohlfahrtsverband hat sich da sehr viel öffentlich geäußert. Das packe ich euch auch in die Shownotes. Dass das ein Problem ist, ja, weil was sollen diese Sozialeinrichtungen machen? Ja? Das Geld fällt nicht vom Himmel dafür. Und genau das ist der Punkt, warum wir diese Gemeinschaftsaufgabe brauchen und warum diese Grundgesetzänderung keine Symbolpolitik ist, sondern einfach etwas, was absolut sinnvoll ist, weil ansonsten entscheidet einfach das Bundesland, in dem man ist und ob dort die Regierung dann eben quasi eigene Klimaanpassungsförderprogramme aufsetzt, ja, man dort eben in der Pflegeeinrichtung ja überleben kann in der Hitzewelle oder eben nicht, jetzt mal ganz überspitzt formuliert. Also wenn wir ein paar so weiterlaufen lassen wollen oder ein Programm auf Bundesebene haben wollen, das sich um sowas kümmert, ja, wenn wir wollen, dass der Bund sich darum kümmert, dass die Krankenhäuser sich nicht so aufheizen, dann brauchen wir diese Grundgesetzänderung. Und deshalb hoffe ich sehr, 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 dass sich die CDU dazu durchringen wird. Denn man braucht dafür eine Zweidrittelmehrheit, ja, für Grundgesetzänderung. Die Grünen und die Linken haben schon angekündigt, dass sie dafür stimmen würden. Und ja, es bleibt jetzt zu sehen, ob das alles nur warme Worte waren, was der Bundeskanzler da gesagt hat, oder nicht. Es gibt noch einen weiteren Punkt, über den ich jetzt nicht ganz so lange sprechen möchte mit euch, aber er wurde halt auch so viel diskutiert in den letzten Monaten. Wenn wir jetzt also darüber reden, dass Klimaanpassung finanziert werden sollte, dann geht es nicht nur darum, Krankenhäuser zu klimatisieren und überall eine Klimaanlage einzubauen, denn das ist nicht so einfach. Ja? Wir haben da schon ein Problem, aber also das Problem ganz konkret, die Deutsche Krankenhausgesellschaft hat eine Umfrage gemacht im Mitte August unter ihren Krankenhäusern. Knapp 60% der Kliniken können kein einziges Patientenzimmer kühlen. Immerhin 5% der Kliniken haben alle Zimmer klimatisiert. Der Investitionsbedarf wird nur für die Kliniken auf 31 Milliarden Euro geschätzt, für klimaresiliente Kliniken. Und klimaresiliente Kliniken heißt eben nicht Klimaanlagen in alle Kliniken, denn das, wie gesagt, ist einerseits nicht so einfach. Es ist auch gar nicht notwendig. Man muss halt dann schauen, okay, welche Art von Klimaanlage kann das innerhalb der planetaren Grenzen überhaupt gemacht werden? Wie hoch ist der Energieverbrauch? Das bringt mir nichts, wenn unser Energieverbrauch massiv ansteigt im Sommer, weil alles voll klimatisiert ist und dann unser Stromnetz zusammenbricht, was übrigens, ich war in Ungarn in diesem Jahr im Urlaub, ja dort fast passiert ist. Ja, also es ist jetzt auch kein Märchen, dass sowas dann passieren könnte. Also man muss sich einfach klar machen, diese Klimaanlagen sind wichtig, aber die sind halt ein Baustein. Wir reden aber auch darüber, sich überhaupt erstmal anzuschauen, was muss denn gemacht werden. Ein Großteil der Kliniken, also das heißt ein Großteil, viele Kliniken in Deutschland stehen unter Denkmalschutz. Sehr viele Gebäude, auch die, die nicht unter Denkmalschutz stehen, sind halt Bestandsgebäude aus den 70er, 80er Jahren. Da reden wir erstmal über Dämmung. Wir reden darüber, dass in den letzten Jahren in Südausrichtung riesige Fenster gebaut wurden. Und wir haben mittlerweile Bauordnung, das kann man alles so nicht mehr machen. Aber der sommerliche Wärmeschutz, der da eingerechnet wurde, ist halt einfach nicht für die prognostizierten Klimadaten gewesen, sondern für die Daten der letzten Jahre. Und das ist natürlich ein Problem. Die Lösung ist aber eben nicht nur Klimaanlagen. Und wenn wir uns das mal beginnend mit der kommunalen Ebene angucken, es gibt dort ein ganz tolles Papier von der WHO Europa, das nennt sich Heat Health Action Plan Guidance. Die wurde vor knapp 20 Jahren veröffentlicht und ist jetzt gerade in diesem Jahr aktualisiert und erneuert worden. Und man hat sich halt angeschaut, was gehört denn alles zur Klimaanpassung? Und das sind eben 8 Bestandteile. Und einer davon ist die Senkung von Innenraumtemperaturen. Und da gehören Klimaanlagen mit rein. Aber es gehört halt auch dazu, ordentliche Warnsysteme, eine Struktur, wo Menschen sich wirklich zuständig fühlen, ja, also eine ordentliche Governance, so wer ist zuständig, wie wird das eigentlich organisiert, wo ist das angesiedelt, Schutz von vulnerablen Gruppen in Akutsituationen, nicht nur durch klimatisierte Räume, man muss sich auch draußen aufhalten, auch wenn eine Klimaanlage mal ausfällt, muss man geschützt sein. Na, also wie erreicht man Menschen eigentlich solche Sachen? Städteplanung, Entsiegelung, viele Bäume und so weiter, aber auch Kommunikation, wie erfahren die Leute eigentlich auch von den Warnungen und wie geht man im Gesundheitssektor eigentlich damit um, wenn es plötzlich einen Haufen mehr PatientInnen gibt und auch im Sozialsektor, wie kann man das eigentlich machen? Ich habe jetzt gar nicht alle 8 Bereiche aufgezählt, aber da gibt es eben noch ganz viele andere Sachen, die mit dazugehören. Und die technische Kühlung, auch wenn es darum geht, die Reduktion der Hitzeexposition in Gebäuden quasi zu erreichen, ist eben nur ein Bestandteil. Gleichrangig sind städtebauliche Veränderungen, Änderungen der Gebäudehülle, Verschattungen und ganz, ganz wichtig, grün-blaue Infrastruktur. Also ihr seht, das ist alles nicht so einfach. Selbst wenn wir jetzt sagen würden, wir klimatisieren alles sofort, das reicht halt nicht. Denn diese Klimaanlagen muss man erstmal kaufen und dann müssen die alle eingebaut werden. Das ist technisch auch nicht so einfach, insbesondere wenn man es nachhaltig machen möchte oder wenn, wie in vielen, vielen Kliniken, es schon große raumlufttechnische Anlagen gibt, die da möglicherweise umgestellt werden müssen. Ja, das geht alles nicht von heute auf morgen. Hoffentlich wird sich die Bundesregierung entscheiden, Klimaanpassung und Naturschutz zur Gemeinschaftsaufgabe zu machen und dann in einen Prozess gehen, der schnell geht hoffentlich, indem wir wirklich uns genau angucken, was meinen wir eigentlich mit Klimaanpassung und welche Bestandteile sollen dann eigentlich finanziert werden. Die SPD hat gute Vorschläge gemacht und ich will das hier einmal noch sagen, nicht weil ich so ein großer Fan der SPD bin, sondern weil ich das in den letzten Jahren mitbekommen habe. In den letzten Jahren haben die SPD-geführten Bundesministerien auch schon in der Ampel am Bereich Hitzeschutz wirklich gut gearbeitet, sei es Lauterbach damals im BMG oder das Bundesministerium für Arbeit und Soziales hat sich Hitzeschutz im Arbeitskontext angeguckt. Das BKN beschäftigt sich schon länger mit natürlich naturbasierten Lösungen. Und auch das Bauministerium hat schon einen Hitzeschutzleitfaden veröffentlicht. Dass die jetzt also wirklich zusammen mit Forderungen kommen, heißt nicht, dass sie irgendwas vom Zaun brechen, sondern dass sie sich in den letzten Jahren darauf vorbereitet haben und das jetzt nutzen. Persönlich, ich bin froh darüber und hoffe, dass wir da jetzt auch wirklich Ergebnisse bekommen. Und ich will jetzt noch zum Abschluss auf 2 andere Sachen, nämlich wie ich finde, wie man es nicht machen sollte, eingehen. Wenn wir diese neuen Probleme mit unseren alten Lösungen lösen, dann kommen wir nicht weiter. Ja, also da möchte ich jetzt hier 2 Forderungen aufnehmen. Das eine ist die Rheinvertiefung. Das Problem, das wir haben, ist, dass wir nicht mehr genug Wasser haben. Und egal wie tief wir den Rhein buddeln, das Wasser wird dadurch nicht mehr. Das Problem, das wir lösen müssen, ist, dass wir das Wasser in der Landschaft halten müssen und dafür sorgen, dass die Gletscher nicht mehr so stark abschmelzen oder beziehungsweise, dass sie nicht komplett verschwinden. Und den Rhein vertiefen ist eine krasse bauliche Maßnahme, riesiger Eingriff in die Umwelt, die kaum einen Effekt hat. Also da widersprechen sich die Bundesministerien. Und deshalb ist das einfach nur eine mittelmäßige Idee oder beziehungsweise nur eine kurzfristige Lösung für ein viel, viel größeres Problem. Und dann fordert der Bauernverband ja Agrardieselsubventionen, ja quasi fossile Subventionen in dem Fall, Düngemittelbeihilfe und Agrardieselsteuersenkung, um die Landwirtschaft zu unterstützen. Und während ich absolut finde, dass sie unterstützt werden sollte, ist das jetzt halt, wir bekämpfen die Auswirkungen des Klimawandels mit fossilen Subventionen. Das ist einfach falsch, das ist nicht agieren innerhalb der planetaren Grenzen. Ich bin kein keine Landwirtin und will das jetzt auch gar nicht zu viel ausführen, aber wir müssen auch in der Landwirtschaft natürlich schauen, wie können wir uns anders anpassen? Wie können wir zum Beispiel dafür sorgen, dass der Wind nicht so über die Felder weht und es noch mehr verdunstet, weil wir beispielsweise irgendwie ja Begrenzungen zwischen den Feldern haben mit den entsprechend hohen Büschen und Bäumen, die dann eben den Wind nicht so durchlassen. Ja, das ist dann quasi naturbasiert und hilft der Landwirtschaft. Sowas zu finanzieren, das ist sinnvoll. Und ja, ich würde mir sehr, sehr wünschen, dass vom Bauernverband irgendwie, also die haben ja wirklich, wirklich hart gekämpft in den letzten Jahren, dass sie da jetzt auch vielleicht mal um ihr eigenes Überleben richtig kämpfen mit Forderungen, die auch langfristig funktionieren. Genau, also hier zwei Beispiele, Reihenvertiefung und ja, Agrardieselsubvention, die funktionieren nur kurzfristig und sind eben genau das, was uns in die Situation gebracht hat, in der wir gerade sind. Genau. Ja, und abschließend möchte ich noch einmal auf etwas hinweisen. Und wie gesagt, ich gebe jetzt allen in der Bundesregierung ja einfach ein bisschen Vertrauensvorschuss, auch wenn es nicht einfach ist, denn ich erinnere mich noch sehr gut an etwas, das Friedrich Merz ja 2023 in einem Interview mit der Zeit gesagt hat. Damals war er noch CDU-Chef und Fraktionsvorsitzender. Es ist eben gerade nicht so, dass morgen die Welt untergeht. Wenn wir in den nächsten 10 Jahren die Weichen richtig stellen, sind wir auf einem guten Weg. Zu diesem Zeitpunkt hat er die politische Debatte um Klimaschutz für überbewertet gehalten. Ich hoffe sehr, dass er es jetzt verstanden hat, denn er hat sich genötigt gefühlt, sich eindeutig an Klimawandelleugner zu wenden. Damit habe ich nicht gerechnet und ich bleibe also in der Hoffnung, dass wir ordentliche Klimaschutz- und Klimaanpassungspolitik bekommen und Friedrich Merz nicht nur Klimarhetorik gelernt hat, sondern möglicherweise auch Klimapolitik. Abschließend also, was ich hoffe für die nächsten Tage und wenn ihr das danach jetzt später anhört, dann werdet ihr ja sehen, ob meine Hoffnungen erfüllt wurden, dass wir eine Bekenntnis zur Grundgesetzänderung bekommen, nicht nur einen Prüfauftrag, dass wir eindeutig definieren, was wir mit Klimaanpassung im Grundgesetz meinen und dass wir unsere Debatte in der Breite verändern, ja, und nicht nur über Klimaanlagen reden, sondern über all die anderen Lösungen, die es auch braucht, dass ein paar so verlängert wird mit klarer Perspektive. Es wurde jetzt angekündigt, dass es verlängert werden soll. Die Mittel dafür sollen leider nicht aus dem Bundeshaushalt kommen, sondern aus dem HTF, dem Klimatransformationsfonds, also aus den Geldern, die eigentlich für Klimaschutz da sind. Das finde ich super kritisch. Aber es ist immer noch besser als nichts. Und ja, am Ende wünsche ich mir sehr, dass wir Klimaanpassung und Klimaschutz zusammendenken und dabei innerhalb der planetaren Grenzen bleiben. Ich habe allerdings auch noch eine Sorge. Und deshalb hoffe ich wirklich, dass wir das jetzt diese Woche rumkriegen. Nämlich in 2 Wochen sind Wahlen in Sachsen-Anhalt. Wenn dort die AfD die Wahl gewinnt, ist die große Frage, ob wir noch über irgendwas anderes reden werden, außer über Demokratie und was das strukturell für Klimapolitik bedeuten würde und wird oder ja für Klimapolitik bedeuten kann, ist wirklich noch ein ganz anderes Thema, über das ich aber in meiner nächsten Podcast-Folge auch sprechen werde. Und zwar spreche ich mit Jan-Dennis Wulff. Jan ist Polizist bei der Bundespolizei und wir reden über Resilienz, also und über Sicherheit aus einem ganz anderen Winkel. Und da wird sicherlich auch die AfD zur Sprache kommen. Ich werde mir die Klausur ganz und die Ergebnisse ganz genau anschauen. Ich hoffe, dass Sie sich nicht nur darüber unterhalten. Ich versuche optimistisch zu sein, auch wenn ich ein bisschen skeptisch bin. Wenn ich mit dieser Skepsis falsch liege, wäre das für mich die beste Nachricht des Sommers. Ich hoffe für euch auch. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und ich freue mich total über Rückmeldungen dazu, ob jetzt Solo-Folgen eine gute Idee sind oder nicht. Ich bin noch unentschlossen, aber gerade bei akuten Themen dauert es manchmal einfach zu lange, einen Gast zu finden. Und deshalb machen wir es heute so. Ich wünsche euch eine ganz gute Zeit, ein gutes Rückkehren aus der Sommerpause und bis ganz bald.